Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Gibt's ja gar nicht. Jetzt klappt's. Hi. Wie geht's dir?
Komm mir gerade vor wie so ein Mega-Boomer, aber doch, funktioniert jetzt. Ja, geht gut. Was hast du da, eine Eule auf dem Pullover drauf? Was soll das sein?
Keine Ahnung, fand ich einfach ganz sweet.
Alles klar, gut. Also hat keinen tieferen Sinn, ja?
Bestimmt, ich weiß es nicht, aber so, keine.
Hast du das eben beim digitalen Mitgliederforum auch angehabt oder warst du da seriös unterwegs?
Nee, da hatte ich noch einen Sakko und ein Hemd an, aber jetzt bin ich zu Hause und dachte mir, für Kühnert reicht auch ein Pulli.
Sehr gut. Da steckt dir quasi noch der Besuch beim Juso-Bundeskongress am Wochenende in den Knochen.
Ich finde es ja eh so phänomenal. Ich meine, ich fand mich schon immer revolutionär, dass ich mal ohne Krawatte ins Parlament gegangen bin. Und jetzt sitzt ihr da alle mit weißen Turnschuhen. Thema hatten wir ja schon. Aber ich finde, jetzt kommt ja endlich ein bisschen Mode ins Parlament mit den ganzen jungen Leuten.
Ich gebe mir jeden Tag Mühe, dass sie nicht mehr ganz so weiß aussehen. Das geht auch ganz gut voran.
Hatten wir früher mal, also wenn jemand früher bei uns mit weißen Turnschuhen auf den Schulhof gekommen ist, haben wir alle erst mal draufgetreten. Ich weiß nicht, ob man das in Berlin auch
so. So ein Typ bist du, ja.
In Berlin hat man sie wahrscheinlich gezockt, die Turnschuhe, aber.
Bei uns gab es keine Turnschuhe. Hatten wir nicht nötig. Wir waren auch so cool.
Sag mal, warst du eigentlich an den Koalitionsverhandlungen in Berlin beteiligt auch? Die sind heute fertig geworden, ne? Ihr habt jetzt eine Regierung. Oder ihr habt jetzt heute einen fertigen Koalitionsvertrag.
Also nein, ich war nicht beteiligt, weil wir ja wirklich direkt gleichzeitig im Bund verhandelt haben und wir das hier schon auch ein bisschen aufgeteilt hatten. Genau, und heute haben die Rot-Rot-Grün-Parteien in Berlin den Koalitionsvertrag vorgestellt, auch mit der Ressortaufteilung. Das wird aber noch ein bisschen länger dauern. Also wir im Bundestag wählen wir ja aller Voraussicht nach jetzt nächste Woche Olaf dann zum Kanzler und nächste Woche wird dann auch der Koalitionsvertrag unterschrieben. Und in Berlin, wenn es gut läuft, in der Weihnachtswoche quasi. Also ich glaube, die Mitgliederbefragung der Linken in Berlin ist darauf ausgerichtet, dass am 18.12. oder so das Ergebnis vorliegt und dann kann unmittelbar danach gewählt werden.
Okay, aber dieses Jahr noch?
Das Ziel ist dieses Jahr, gibt ja bekanntermaßen genug zu tun. Ein paar Sachen davon stehen heute, glaube ich, auch auf unserer Liste.
Wollen wir ein bisschen sammeln?
Ja.
Koalitionsvertrag, Corona.
Corona, wir kommen ja gar nicht dran vorbei.
Fußball.
Fußball, ja, das machen wir bitte ganz zügig, genau. Juso-Bundeskongress am Wochenende und es stehen Parteitage bevor. Also es ist irgendwie alles auf einmal im Moment gerade. Und ich darf dich grüßen, bevor ich es vergesse, mache ich das sofort. Ich komme nämlich gerade vom RBB. Wir haben heute aufgezeichnet für die Florian Schröder Satire-Show. Und Florian Schröder lässt dich ganz herzlich grüßen.
Vielen Dank.
Ja.
Das ist so eine Abendsendung auch, ne?
Ja, die läuft, glaube ich, Donnerstag spätabends dann. Genau, ja. Und er hat dich noch nicht, also Florian Schröder ist ja ein begnadeter Stimmenimitator, aber dich hat er noch nicht im Repertoire bisher. Musst du dich noch ein bisschen anstrengen?
Na, ich weiß gar nicht, ob man sowas will.
Weiß ich nicht. Bist du nicht so eine rauchige Stimme, die man gut nachmachen kann?
Wann wird's ausgestrahlt?
Donnerstag spätabends. Okay. Da sind ein paar schöne Karl Lauterbach-Passagen mit dabei, kann ich jetzt schon mal verraten.
Von dir oder von ihm?
Von ihm, aber ich habe auch mit ihm zusammen über Karl gesprochen.
Und, wird Karl Gesundheitsminister? Konntest du es aufklären heute Abend?
Das war natürlich eine ganz überraschende Frage, mit der niemand rechnen konnte. Und überraschenderweise konnte ich ihm die Frage nicht beantworten. Aber auch dort im Studio gab es eine gewisse Grundsympathie dafür, so wie hier in unserer Kommentarspalte unten auch, wo der Hashtag Wir wollen Karl hin und wieder heute Abend schon zu lesen war.
Ja, also ich habe vorhin mit Karl telefoniert. Telefonieren wir häufiger mal, besprechen uns wegen Corona. Wir haben über dieses Thema gar nicht geredet, weil wir beide auf die Sachfragen gerade sehr orientiert sind, wie es jetzt mit Corona weitergeht. Und ich bin morgen bei Lanz und wollte von Karl nochmal so zwei, drei Sachen wissen, weil morgen ja auch so ein paar Entscheidungen anstehen, dieses Verfassungsgerichtsurteil.
Ja.
Und dann wird morgen der Krisenstab ja präsentiert, den die neue Regierung jetzt mit der alten Regierung einsetzt. Und dann ist morgen ja noch dieses Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin und dem künftigen Kanzler. Und da haben wir ein bisschen drüber geredet und auf die Personalfragen sind wir gar nicht gekommen. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass die gerade nach außen wichtiger sind, als sie intern gerade diskutiert werden. Aber das Vielleicht täuscht die Entwicklung, also täuscht der Eindruck auch nur.
Glaube ich auch. Zuckst du eigentlich in diesen Tagen manchmal zusammen, wenn es jetzt immer heißt, der Corona-Krisenstab wird bald von einem General geleitet? Dann ist man doch als Generalsekretär sofort irgendwie auf, Moment, wer hat mich
Dass
gerufen?
ich jetzt leiten muss, nee, aber also es wird ja gerade eine Person da diskutiert, die kenne ich auch ganz gut. Also insofern wäre das in guten Händen, wenn es dann morgen so kommt. Aber ich bin bei dem Wort General jetzt nicht so, dass ich immer denke, es geht um mich.
Sehr gut. Und wie ist bei Karl die Stimmung? Kannst du jetzt, ohne zu viel zu verraten, sagen? Weil, also, mein Eindruck ist, es sind ja gerade viele unterwegs und sind sehr besorgt und Sorge ist auch absolut angebracht. Aber ich höre jetzt wieder einige im Moment so mit der Forderung, wir brauchen jetzt so einen bundesweiten Lockdown wieder. Ne? Man muss
Naja.
jetzt doch mal alles runterfahren und mal so wie in Österreich jetzt 2 Wochen Ruhe, um die Zahlen wieder runter zu dimmen. Und ich fand schon auffällig, dass Karl da im Moment auch nicht auf dem Trip unterwegs ist, sondern sagt, nee, nee, so habe ich ihn zumindest verstanden. Das, was der Bundestag da beschlossen hat, ist im Grundsatz erstmal ein Instrumentenkasten, mit dem man viel mehr tun könnte, als jetzt im Moment gerade von den Bundesländern getan wird. Und vielleicht nutzen wir das erstmal stärker aus.
Genau, und ich meine, das ist so ein bisschen, also ich meine, wie ist deine Stimmung mit Corona, ne? Also das ist so, also ich merke es ja bei mir und ich treffe ja gerade nur Leute, die mir sagen, ja, wir haben ja gewusst, dass jetzt alles wieder so nach oben geht und wir haben es ja immer gesagt. Ich gebe hier offen zu, bei mir war das nicht der Fall. Ich war ziemlich raus aus dem Corona-Modus. Ich habe immer noch Abstand gehalten, ich habe noch Maske getragen, ich habe aufgepasst. Mir war immer klar, dass der Winter härter ist als der Sommer, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Inzidenzen so nach oben schießen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir innerhalb so kurzer Zeit eine so dramatische Lage in einigen Krankenhäusern bekommen. Und klar, jetzt kommt natürlich mit der neuen Virusvariante, wo wir gerade alle noch nicht genau wissen, wie gefährlich die ist, aber anscheinend verbreitet sie sich ja zumindest sehr schnell. Das konnte keiner planen. So und was mich auch total wundert und was mich so ein bisschen frustriert und wo ich jetzt auch gar nicht politisch austeilen will, aber was mich einfach auch wütend macht, weil es vorhersehbar war und ist zum einen die Frage Boostern. Also ich weiß noch, dass ich bis vor wenigen Tagen, kann man fast sagen, eigentlich irgendwie davon ausging, naja, du kannst das so nach 6 Monaten, kannst du dich dann mal boostern lassen, aber es gibt ja jetzt keine Notwendigkeit für, dass man das irgendwie so super fix macht oder sowas. Und das ist jetzt ja innerhalb von Tagen wirklich gekippt, ja, dass die Leute irgendwie jetzt sich boostern lassen wollen und weggeschickt werden. Und das hat mit dem zweiten zu tun, dass ich eben jetzt gerade wieder sehe, es ist überhaupt nicht genug Impfstoff für dieses Boostern vorbereitet worden. Und das hat natürlich dann so mit dem dritten zu tun, dass anscheinend ja schon länger irgendwie in den Communities, also in den wissenschaftlichen Communities, so die Frage der Impfdurchbrüche auch bekannt war, aber anscheinend ja nicht drüber geredet wurde. Also ich meine, ich sage das hier mal schon, ich habe mich schon an manchen Stellen gefragt, was Jan Spahn eigentlich beruflich macht. Ne? Also das ist, und ich will da jetzt gar nicht unnötig polarisieren oder irgendwie austeilen, so, aber wir sind ja auch gerade in so einer ganz schwierigen Situation. Die alte Regierung ist noch geschäftsführend im Amt, die neue hat noch gar nicht wirklich angefangen. Ja, wir haben jetzt erstmal den Koalitionsvertrag verhandelt und dazwischen rückst du auch immer voll in den Fokus und kriegst einfach eine riesige nationale Krise, die jetzt irgendwie gemanagt werden muss, was natürlich auch in der jetzigen Konstellation total schwierig ist, wo ich aber glaube, wir kommen da gut raus. Ne? Und das ist was mich total ärgert, dass wir politisch jetzt ein paar Entscheidungen haben, wo ich glaube, die hätte man einfach viel eher vorbereiten können. So und Karl, ich will jetzt nicht aus den internen Gesprächen sagen, also erstmal ist er gut drauf, weil er ist eh mal vernünftig drauf. Und das Zweite ist aber, dass er in der Tat auch, glaube ich, genau wie ich das sehe und ich vermute mal du auch, man muss jetzt echt aufpassen, in welchen Modus man schaltet. Ja, und ich habe keinen Bock auf so eine Spirale, die sich nach oben treibt und am Ende machst du wieder alles zu. Also ich sage auch ganz bewusst, das habe ich jetzt auch irgendwie bei Maischberger gesagt, ich schließe nichts aus. Also ich finde, am Ende darf Politik nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen oder wenn man irgendwas nicht sagen will, darf man nicht sagen, irgendein Instrument macht man nicht. Aber ich finde, eigentlich haben die Bundesländer Stand heute alle Möglichkeiten, die sie anwenden können, schon seit längerem, um irgendwie jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger vernünftig durch die Pandemie durchzubringen. Aber sie müssen es halt auch anwenden. Ja? Und wenn ich sehe, dass in Bayern oder in Sachsen viele Möglichkeiten, die den Ländern gerade nicht zur Verfügung stehen, dass die nicht angewandt werden, dann habe ich da ein Problem mit. So, und Darüber hinaus, also ich habe jetzt heute irgendwie gehört, es gibt so einen juristischen Streit, ob mit dem, was im Infektionsschutzgesetz, was wir da beschlossen haben, ob damit wirklich Diskotheken zugemacht werden können oder ob die dann nicht einfach sagen können, ja, wir verticken doch aber Getränke und damit bleiben sie auf oder wie das mit Fußball ist oder sowas. Das kann man alles die nächsten Tage klären, aber erstmal stehen den Ländern ja umfassend Möglichkeiten zur Verfügung und die sollten sie nutzen, was sie nicht überall tun. Soweit erstmal meine Stimmungslage und die von Karl, weiß ich nicht, ob ich über Karls Stimmung reden kann, aber zumindest waren wir uns da einig.
Ja, ich führe, glaube ich, ganz ähnliche Diskussionen im Moment gerade. Mein Eindruck ist auch, diese Rufe nach, jetzt muss doch mal irgendwas Grundsätzliches nochmal gemacht werden, die verstehe ich, weil natürlich sich die Lage gerade wieder zuspitzt oder zumindest jetzt wochenlang zugespitzt hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, daran zu erinnern, was sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns im Moment bewegen. Die Bundesländer haben alle Möglichkeiten, die im Laufe dieser Pandemie bestanden, außer die, die von Gerichten kassiert wurden, also zum Beispiel pauschale Ausgangssperren. Das fällt natürlich raus, das ist auch so nicht mehr notwendig. Und sie können alle diese Regelungen, auch nach dem, was wir jetzt im Bundestag geändert haben, konnten sie jetzt zunächst noch anwenden und hätten sie auch bis Mitte Dezember noch ausrufen können. Und dann wird es ein bisschen differenzierter. Also alle Maßnahmen, Bündel, die jetzt bestehen, sind quasi darauf ausgerichtet, möglichst lokal zu wirken, ne? Weil wir es einfach zu tun haben im Moment mit einem Land, in dem wir im Erzgebirgskreis, der zu trauriger Berühmtheit nun gelangt ist, eine Inzidenz von über 2000 haben und in Bremen, wo wir eine Impfquote von deutlich über 80% mittlerweile haben, eine ganz niedrige Infektionsquote. Und es ist einfach nicht mehr erklärbar und es motiviert übrigens auch nicht dazu, sich zu impfen und Abstand zu halten und so weiter, wenn einige Landkreise oder Bundesländer die ganze Republik wieder in den Dauerlockdown ziehen können. So, deswegen muss das unter allen Umständen verhindert werden. Ich sehe es wie du. Wenn man irgendwas nach fast 2 Jahren Pandemie gelernt haben sollte, dann, dass man sich damit zurückhalten muss, irgendetwas für immer und unter allen Umständen auszuschließen. Aber wir wissen, glaube ich, mittlerweile sehr klar, was die absoluten No-Gos sind, die es zu verhindern gilt. Also pauschale Schulschließung und sei es auch nur in einem ganzen Bundesland, geht gar nicht, weil die Verwerfungen viel, viel, viel zu groß dafür sind. Also auch hier immer nur möglichst lokale Betrachtung. Du musst auch nicht alle Geschäfte oder gar auch jetzt Weihnachtsmärkte oder so zumachen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind gerade wieder ein bisschen in der Diskussion, wie zum Teil auch im Sommer, wenn dann wieder irgendjemand ein Foto aus dem Park getwittert hat, wo viele Leute zu sehen waren und wir dann wieder auf einen Schlag alles vergessen haben, was wir über die Verbreitung des Virus wissen. Wir sagen den Leuten, geht raus, trefft euch lieber draußen als drinnen in Innenräumen und dann treffen sie sich draußen und ist auch wieder nicht in Ordnung. Ich habe nicht verstanden in Bayern, warum Markus Söder dann den Handel innen zwar offen lässt, aber den Handel draußen, nämlich auf einem Markt unter freiem Himmel, warum er den verbietet. Von mir aus soll er die Glühweinbuden zumachen lassen, wenn er Sorge hat, dass die Leute sich besoffen um den Hals fallen und sich das Virus in die Nase einpusten. Aber dass ich meine Bienenwachskerzen und meine Weihnachtsdeko indoor kaufen soll, aber nicht outdoor kaufen darf, das verstehe ich nicht und das scheint mir wieder ein bisschen viel Aktionismus gerade zu sein.
Ja, aber ich merke es hier in den Fragen und den Kommentaren auch gerade, ne? Also es geht schon echt emotional auch hart her. Und wenn jetzt die Leute schreiben, zeigt mich mit dem Finger auf andere. Sorry, also ich meine, man muss schon klar benennen, wo jetzt politische Verantwortlichkeiten noch sind. Und das, was wir mit der Abschaffung der epidemischen Lage ja gemacht haben, ist erstmal eine Parlamentarisierung dieser ganzen Corona-Politik wieder. Also jetzt entscheiden wieder die Parlamente und nicht eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums. So, das ist erstmal ein richtiger Schritt. Ja, also, aber nochmal, ich bin ja auch bereit, über alle Dinge nachzudenken. Nur ich sage euch schon, ich habe ein Problem damit. Wenn du eine Impfquote von 70% hast und dann erstmal sagst, ja, trotzdem machst du jetzt einen Lockdown für alle, also Schulen zu. Du hast es, also Lockdown, wir hatten noch nie einen Lockdown in Deutschland, ja, wir hatten noch nie einen, wie in anderen Ländern. Aber trotzdem muss man ja darüber reden, was das heißt, ne? Schulen zu, alle Restaurants zu, Hotels zu. So, und da glaube ich einfach an dem Punkt, da kann man landen. Aber gerade sehe ich das noch nicht, weil ich auch mich frage, ob die Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, ob die nicht erstmal wirken müssen. Also das dauert ja auch 10 Tage, bis die dann greifen, so dass man eben sagt, und wir haben Maßnahmen, die gehen weit über das hinaus, was bisher möglich war. Also 3G am Arbeitsplatz zum Beispiel, ne? Oder auch die Frage 3G in öffentlichen Nahverkehr. Das sind ja alles neue Maßnahmen. So, da muss jetzt nur geguckt werden, wie können sie hart kontrolliert werden. Das machen die Bundesländer unterschiedlich. Also manche machen das sehr rigoros, auch mit hohen Strafen, andere machen das nicht. Muss man alles gucken. Aber ich selbst nehme wahr, dass die Debatte wahnsinnig emotional ist, und das macht es dann immer schwierig, weil niemandem ist egal, wie es Menschen geht, und niemand lässt kalt, wenn man diese Bilder da gerade sieht von irgendwelchen Intensivstationen. Zumal ich habe neulich mal einen Podcast gemacht mit also von so einem Hip-Hop-Magazin, der liegt gerade auf der Intensivstation, der schickt von da auch andauernd irgendwelche Videos und beschreibt, wie es ihnen geht. So, das lässt einen nicht kalt. Ja, und wenn man dann irgendwie auch die anderen Bilder und die persönlichen Schicksale und Geschichten liest, so nein, das geht nicht an einem vorbei. Und trotzdem, glaube ich, werden wir morgen beim Bundesverfassungsgericht mal genau hingucken müssen, wie die da abgewogen haben. Also, es ist eine sauschwierige Diskussion.
Das ist es. Also die Kontrollen, das finde ich auch, das ist ein ganz ärgerlicher Punkt, weil das muss noch viel intensiver werden. Natürlich kannst du in Bus und Bahn nicht alle kontrollieren, das ist auch nicht sinnvoll, aber eine Stichprobenkontrolle beinhaltet schon, finde ich, dass Leute, die regelmäßig unterwegs sind, zumindest hin und wieder mal sehen sollten, dass kontrolliert wird, weil sonst hast du ja keine abschreckende Wirkung auf die Leute, die trotz dessen, dass sie keine 3G-Kriterien erfüllen, dort noch unterwegs sind. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als es irgendwie hieß, wir warten jetzt erstmal 10 Tage, wie die Maßnahmen wirken. Das ist, glaube ich, die Formulierung, die Annalena Baerbock gewählt hatte. Das hätte ich mir ein bisschen empathischer gewünscht, ne? Weil es natürlich so wirkte, wie jetzt erstmal gut Ding will Weile haben, wir gucken erstmal. Aber es stimmt halt schon, wenn du dir heute zum Beispiel die Zahlen anguckst, die sind natürlich immer noch irre hoch. Aber sie sind heute für den Montag das erste Mal unter dem Vorwochenniveau. Also es gibt tatsächlich, du siehst jetzt in der Kurve einen Effekt, ob der nachhaltig genug sein wird und die Kurve dann jetzt auch wieder runterführt in den nächsten Tagen. Das wird man sehen müssen. Aber die flacht jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ab. Und natürlich einfach nur auf die Inzidenzen zu gucken, ist eben nicht mehr repräsentativ im Vergleich zum Vorjahr, denn Infektion heißt heute bei so vielen Geimpften nicht mehr automatisch die gleiche Anzahl an Hospitalisierungen, wie das damals der Fall war. Da muss man sich jetzt einfach auch innerlich ein bisschen dran gewöhnen, dass die Zahlen heute eine andere Strahlkraft haben, dieselben Zahlen, als sie es vor einem Kalenderjahr noch gehabt hätten. Es soll keine Bagatellisierung sein, insbesondere das, was im Krankenhaus passiert, ist und bleibt der Maßstab für alles. Ja, und da das ist auch der Grund, weshalb man nichts garantieren kann am Ende, weil spätestens, wenn bei den Krankenhäusern over ist, dann ist für uns alle sozusagen over. Aber heute ist eine andere Corona-Zeit, als es vor einem Jahr gewesen ist.
Über ein Thema müssen wir auch noch reden, wenn wir bei Corona sind, ne? War auch ein riesiges Thema auf dem Bundeskongress: Impfpflicht. Bist du
Ja.
schon festgelegt?
Ja, ich glaube, ich habe mich dazu nie öffentlich geäußert, tue mich aber auch so überhaupt nicht schwer damit zu sagen, ich bin dafür, und es fällt mir noch leichter, seitdem ja nun auch aus der Debatte klar geworden ist, Impfpflicht meint nicht festhalten oder an Stuhl binden und Spritze in den Arm, sondern Impfpflicht heißt, alle sind dazu angehalten, das zu tun, und es gibt halt irgendwelche ordnungsrechtlichen Konsequenzen, wenn man denen ohne medizinischen Grund oder so nicht nachkommt am Ende. Ja, aber der Staat rammt niemandem eine Spritze in den Arm. Das wäre, ist jetzt natürlich hart formuliert, aber das wäre für mich eine Grenze, weil auch wenn für die meisten von uns es nur ein Pieks ist, aber da geht es für mich um eine grundsätzliche Frage, das kann ein Staatswesen nicht dürfen, an meinen Körper wirklich in dieser Form ranzugehen. Das ist aber nicht gemeint mit Impfpflicht, und deswegen ist es für mich okay. Und ich finde es auch wichtig, dass man es dann, wenn, auch generell macht. Das muss natürlich rechtssicher sein, und das kann man jetzt nicht mal schnell aus dem Ärmel schütteln. Aber ich tue mich halt ein bisschen schwer mit dieser Debatte jetzt, wo viele das erstmal nur auf die Berufe im Bereich Pflege und Krankenhaus und so beziehen. Natürlich ist es da besonders eingängig, warum es notwendig ist, aber viele ignorieren, dass dort die Impfquote jetzt schon überdurchschnittlich hoch ist. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen, dass denen der Eindruck vermittelt wird, sie seien jetzt das Hauptproblem in der Breite, dass wir Corona nicht eingehegt kriegen. Das ist so nicht. Wir müssen da nur eine besondere Sensibilität an den Tag legen.
Ja,
wie sieht es bei dir aus?
Ich habe mich ein paar Mal öffentlich dagegen geäußert, aber ich merke, dass in mir gerade was passiert, ne? Und ich habe auch, also ich bin mittlerweile, muss ich sagen, also ich bin auf jeden Fall für diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, aber ich merke, dass ich bei der generellen Impfpflicht, dass ich da auch meine Meinung gerade sehr stark ändere. So, und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich jetzt auch von immer mehr Ärzten, Wissenschaftlern lese, die sagen, dass wir brauchen das. Wir brauchen das auch, weil wir eine Impfquote von, keine Ahnung, 95% am Ende brauchen, um das zu brechen. Ich hatte eigentlich gehofft, wir rutschen nicht mehr in so eine Phase rein, wie wir sie jetzt haben, auch mit der vierten Welle. Und ich sehe in anderen Ländern, dass allein das Aussprechen einer Impfpflicht gerade dazu führt, dass die Erstimpfungszahlen wahnsinnig hochgehen. Also das haben wir in Deutschland ja auch das Phänomen gerade. Also insofern glaube ich, dass da was passiert, allein durch die Debatte dazu. Und ja, also am Ende glaube ich, also mich ärgert nach wie vor, dass wir nur 70% Impfquote haben. Und ich muss auch mal, also ich argumentiere selten so mit dem erhobenen Zeigefinger und sage den Leuten, dass sie falsch handeln, weil sie sich nicht impfen lassen, im Sinne von, dass ich sage, ihr seid Idioten oder sowas. Aber ich will schon eine Konfrontation. Also ich will, dass jeder sich damit auseinandersetzt. Ich will, dass jeder auch mal begründen muss, warum er das nicht tut. Ja, und ich meine, die Solidarität geht in beide Richtungen. Und das ist schon was, wo ich nicht verstehe, dass gerade doch eine relativ kleine Gruppe gerade der Allgemeinheit auch sagt, in welche Richtung es geht. Also das ist bei mir so, sind Punkte, die gerade kippen in der Sache. Ich weiß, dass eine Impfpflicht jetzt nicht helfen würde, nächste Woche die Zahlen runterzukriegen. Aber ich meine, wir wissen nicht, was jetzt noch kommt, ja, mit irgendwelchen weiteren Varianten und so weiter. Also so insofern, glaube ich, muss die Debatte jetzt geführt werden. Sie muss dann auch schnell entschieden werden. Es gab heute Vorschläge von der FDP, so eine Debatte auch dann als Gewissensentscheidung im Parlament zu machen und das jetzt nicht anhand von Fraktionsgrenzen festzulegen. Aber wenn es dazu kommt, dann würde ich dafür stimmen. Also zumindest Stand jetzt, würde mich dann noch mit ein paar Leuten noch unterhalten wollen und noch mal irgendwie auch Meinung einsammeln. Aber ich bin gerade schon eher dabei, auf der Ja-Seite zu stehen.
Ja, war auch mein Eindruck bei den Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Fraktion, dass das von vielen in diese Richtung zuletzt argumentiert wurde. Viele auch ähnlich, wie du es gesagt hast, die eben auch darlegen, dass ihre Meinung sich dazu geändert hat und dass man sich keinen Zacken am Ende aus der Krone bricht, wenn man darlegen und begründen kann, warum man das auch ändert. Also ich halte das für nachvollziehbar, finde aber auch, dass unabhängig davon die Managementfragen dahinter, also wie kommen die Leute, die jetzt noch nicht mal die Erstimpfung haben, wie kommen die dann da eigentlich ran, dass die auch nochmal ganz wichtig sind. Ich bin zum Beispiel großer Fan davon zu sagen, wir schicken einfach allen, soweit man es erfassen kann oder erfasst bekommt, man schickt einfach allen nochmal Impftermine ungefragt zu und schafft dadurch eine Verbindlichkeit. Ein bisschen so, wie wir ja beim Wählen auch einen zentralen Wahltag haben und alle erwachsenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger darüber informieren und nicht das Modell wie in den USA oder anderswo wählen, wo du dich vorher proaktiv, also auf eigene Initiative hin, in eine Liste eintragen und sagen musst, ich möchte an der Wahl teilnehmen, weil wir eben genau sehen, wenn man dieses Modell USA wählt, nehmen weniger Leute an einer Wahl teil als bei uns, wo jeder Haushalt einfach den Wahltermin und die entsprechenden Unterlagen zugesendet bekommt. Das hat noch gar nichts mit Zwang oder Pflicht zu tun, sondern das ist einfach erstmal das weitere Absenken einer ganz lebenspraktischen Hürde, wo es bei manchen halt scheitert. Und da können wir jetzt drüber lachen und sagen, meine Güte, wie kann man denn so doof sein und sich nicht drum kümmern? Aber ich glaube, auch das ist eine der Erkenntnisse dieser Pandemie. Wir denken hier zu stark so in dem genormten durchschnittsdeutschen Leben. Das haben wir gesehen an Begrifflichkeiten wie Kernfamilie beim letzten Weihnachten, wo wir immer alle dachten, jeder sitzt mit Mama, Papa, Oma, Opa und den Geschwistern unterm Tannenbaum. Dabei sieht Weihnachten bei manchen ganz anders aus. Die hocken da mit Freundinnen und Freunden. Wir sehen das bei Sachen wie Hausärztin und Hausärzte. Da wird immer drüber geredet, als hätten das alle. Das ist aber nicht so. In meinem Umfeld zucken viele mit den Schultern und sagen, Hausarzt, keine Ahnung, wenn ich krank bin, google ich halt, wo die nächste Praxis ist und gehe dahin. Aber es gibt hier niemanden, der mich seit 30 Jahren behandelt. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass alle so ticken wie wir und dass alle genauso organisieren, wie wir unseren Alltag organisieren.
Ja, definitiv. Ich genau, ich habe ich gerade auch gedacht, dass du es mit den Wählen gesagt hast, jeder weiß eigentlich, wann man wählen geht, aber anscheinend ist es ja anders.
Genau.
K-Frage? Nee, wir haben noch gar nicht über Highlights und Lowlights geredet, fällt mir gerade ein.
Ja, komm, leg du mal los mit dem Highlight.
Bayern München hat 1-0 gewonnen.
Nur 1:0 gegen Arminia Bielefeld, möchte man sagen. Also, das ist ja jetzt keine glorreiche Leistung. Ja.
Gewonnen ist gewonnen. Mit 26% kann man auch eine Bundestagswahl gewinnen.
Ja, schöner wäre ja, wenn die Spritze mal mit 1:0 gegen Jurriho Kimmich gewinnen würde. Aber gut, vielleicht passiert das ja auch noch. Schön dämlich. Jetzt fällt er gegen Dortmund aus. Also das ist nun auch doppelt bescheuert.
Ich wollte eigentlich hinfahren, ne?
Ja. Und
Aber
nö, geht nicht.
lass ich jetzt. Ich hatte mir schon Züge rausgesucht, wie ich direkt nach dem digitalen Parteitag im Zug springe und dann pünktlich im Stadion bin in Dortmund. Aber ich habe jetzt, lasse die Vernunft walten und gehe nicht ins Stadion. Ich finde, das kann man gerade nicht.
Das 18:30-Spiel am Samstag? Ja. Wann endet unser Parteitag? Also kurz, wir haben jetzt zwei Parteitage. Wir haben jetzt am kommenden Samstag unseren Sonderparteitag, wo wir den Koalitionsvertrag beschließen wollen. Und der ist ja relativ schmal, ne? Das sind irgendwie 2,5, 3 Stunden oder so, die
Ich
jetzt noch
glaube, der ist
geplant sind.
irgendwie, genau, der ist irgendwie für 3 Stunden geplant oder sowas. Und irgendwie kurz nach 14 Uhr fährt dann der Zug. Den hätte ich gut gekriegt. Und dann wäre ich pünktlich in diesem Stadion gewesen. Wer ist das Signal Iduna? Nee, wer ist das Ding da mittlerweile bei denen?
Das Ding ist, heißt das Westfalenstadion. Punkt, Ende. Wir machen hier keine Werbung für irgendwelche. Na egal.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall mein Highlight gewesen und mein Lowlight gleichzeitig.
Ja, so ist das wohl.
Und bei dir?
Ja, irgendwie ist Highlight auch gleichzeitig das Lowlight, ne? Ich war am Wochenende so wie du beim Juso-Bundeskongress in Frankfurt und einerseits natürlich Highlight, weil Wiedersehen meiner Jusos, 11 Monate, nachdem ich den Vorsitz da abgegeben habe. Juso-Bundeskongresse sind irgendwie für Jusos so mit das wichtigste Event im Jahr. Großes Klassentreffen, großes Trara, wenig Schlaf, viel Party. Und die meisten werden jetzt schon zu Recht zusammengezuckt sein, denn genau das passiert natürlich im Moment nicht. Es ist kein großes Klassentreffen, es ist kein großes Trara und es ist auch keine große Party. Sondern das war jetzt am Wochenende in Sparbesetzung in Frankfurt. Also es waren irgendwie nur der Vorstand, die Leute aus dem Büro und so die Delegationsleitung aus den Bundesländern da. Aber die meisten Delegierten saßen zu Hause vor ihren Laptops und Tablets und haben von dort am Kongress teilgenommen. Und ja, insofern habe ich auch nur mich an ein kleines physisches Publikum quasi richten können. Und wir haben dann irgendwie abends noch draußen ein Bierchen getrunken und irgendwie war es das dann aber auch und das ist doof und gerade für so einen Jugendverband und das steht ja jetzt stellvertretend, ne, politischer Jugendverband ist jetzt hier genauso wie eine Schulklasse oder eine Jugendmannschaft im Sportverein oder so. Wer das selber mal mitgemacht hat, weiß einfach, wie viel Identität, Gemeinsinn und Persönlichkeitsbildung verloren gehen, wenn über mittlerweile 2 Jahre hinweg so dieses normale Leben, Kongresse, an Balaton zu einer Abschlussfahrt irgendwie hinfahren, im Sommer mit der Fußballmannschaft irgendwo zu einem Hallenturnier hinfahren oder so. Wenn das alles ausfällt, das sind doch Dinge, die uns früher total geprägt haben, ja, an irgendeinem Bandcontest teilnehmen oder so. Das findet alles gerade nicht richtig statt und da geht richtig viel verloren, was das Leben eigentlich schön macht.
Das stimmt. Also, es war Highlight und Lowlight bei dir, ja?
Ja, absolut.
Du hast geredet, ne? Ich habe gesehen, du hast irgendwie mal wieder alles zerlegt da mit deiner Rede.
Habe mir erlaubt, daran zu erinnern, dass die FDP immer noch eine konkurrierende Partei ist und trotz aller aufflammenden Liebe, die gerade entsteht, wir eine Partnerschaft auf Zeit eingegangen sind.
Lange Dauer.
Genau. Ja, du warst
Ja,
Freitag schon da,
ich war am
ne?
Freitag da, ja, und das ist, ich habe auch ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen digitalen Konferenzen. Das macht alles Spaß, ne? Aber das ist vorhin, was ich so meinte, ne? Dass ich hatte diese Corona-Zeit für mich auch so gedanklich überwunden und jetzt ist das alles wieder da. Jetzt redest du darüber, dass ganz viele Veranstaltungen abgesagt werden, dass du nicht zum Fußball gehen kannst. Also ja, ich weiß, am schlimmsten sind die Betroffenen, die gerade Corona selbst haben und die auf den Intensivstationen liegen. Ich will das auch null relativieren, so, aber trotzdem ändert sich für ganz viele gerade auch wieder Alltag, ne? Und so irgendwie so,
Ja.
ich, so, und ich habe auch, die, also, und das sind so Sachen, die dann irgendwie, ich habe mit Jessica dann auch, also mit Jessica Rosenthal, mit der Juso-Vorsitzenden, haben wir irgendwie beraten, sagt man bei den Jusos, macht man das jetzt digital oder nicht? Wie mache ich das bei den Parteitagen, die wir auf Bundesebene haben? Da haben wir uns eng abgesprochen, weil du kannst ja nicht das eine so machen und das andere machst du dann so. Ich meine, heute haben die Grünen gerade entschieden, dass sie einen Parteitag im Januar, Ende Januar, dass sie den auch ins Digitale verlegen. Ich sehe übrigens nicht nur müde aus, wenn mir das alle sagen, ich bin müde, aber das ist einfach so. Ich habe einfach ein paar beschissene Wochen hinter mir. Aber vielen Dank, dass ich alle diese Gedanken mache. Ja, Kevin sieht
Also,
frisch aus, ich sehe müde aus.
ja, fairerweise, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich war beim RBB vorhin und dann geht man ja vor der Sendung in die Maske und ich habe mich nicht abschminken lassen danach. Insofern, so sieht die Haut halt aus, wenn sie überschminkt ist.
So, also, aber insofern, mich zieht das auch mental alles gerade runter. Ich habe in meinem Freundeskreis, wir machen halt immer so ein Weihnachtsessen, irgendwie nochmal mit allen Kumpels, man sieht sich das ganze Jahr nicht und so, das haben wir jetzt auch abgesagt und so, und das sind einfach so, ah, keine Ahnung, das willst du
Ja.
nicht. Ich hätte einfach uns allen gewünscht, dass wir dieses Jahr irgendwie so halbwegs normal wieder Weihnachten feiern können.
Ist so.
Und das nervt mich gerade. So, und jetzt steigen wir mal ein. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute ein bisschen über Koalitionsvertrag reden.
Yes, genau. Also K-Frage, wo wir ja sonst immer eine Frage aus der Community gestellt bekommen, heute anders. Heute war unsere Frage an euch: Was wollt ihr zum Koalitionsvertrag wissen? Und viele haben sich gemeldet und haben ganz konkrete inhaltliche Fragen aufgeworfen. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen einsteigen, ne? Hast du das Dokument offen, was uns die Teams zusammengestellt haben?
Warte mal. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich es auf dem Handy habe. Aber nee, ich habe es hier noch auf dem iPad. Warte mal. Ich mache es kurz auf.
Genau.
Ja.
Ja, ich habe es jetzt hier auch offen.
Ich auch.
Genau. Wir können uns ja gegenseitig immer mal welche aufwerfen. Ich sehe hier zum Beispiel in der Liste, Lars, kann ich davon ausgehen, dass ihr alles tun werdet, um die Rente nach bisherigem Stand zu sichern?
Ja. Also. Nach
Dann die
bis,
meine
also
Frage, aber vielleicht ist es ein bisschen schmal jetzt als Antwort.
nein, aber also bei Rente, also wir werden ein paar Sachen neu machen in der Rente, zum Beispiel, dass wir eine Aktienrente ermöglichen. Also das heißt, wir nehmen 10 Milliarden in die Hand und packen das dann in Fondslösung, wollen damit dauerhaft das Beitragsniveau stabilisieren. Aber wir haben eben im Koalitionsvertrag, und das waren drei Punkte, die uns sehr wichtig sind. Wir haben erstens gesichert, dass das Rentenniveau bei 48% bleibt. Wir haben zweitens gesichert, dass das Renteneintrittsalter nicht hochgesetzt wird. Also da gab es ja auch immer Debatten, dass man jetzt irgendwie auf 70 Jahre geht oder sonst was.
Rente mit
Und
67 bleibt die Höchstgrenze.
genau, und jetzt überlege ich gerade, was das dritte war. Ich bin doch müde. Aber irgendwas war noch bei Rente, was wir sehr früh
Ja,
durchgesetzt haben.
die Beiträge werden in den nächsten Jahren erstmal bei 20% gedeckelt. Im Moment sind wir bei 18,6. Das heißt,
Genau.
auch die Belastung
Und
kann
dafür brauchst du
nicht
halt
gemindert werden.
die Aktienrente, um das irgendwie auf unter 20% zu deckeln. So, ne? Das sind halt Sachen, die drinstehen. Sage jetzt ja auch, die Aktienrente war nicht die ursprüngliche Idee der SPD. Also wir hatten für uns ja immer gesagt, wir wollen Riester weiterentwickeln. Wir wollen gucken, dass wir ähnlich wie beim schwedischen Modell, dass wir da auch ein neues Produkt entwickeln. Aber jetzt haben wir eben die Aktienrente, die war einem künftigen Koalitionspartner sehr wichtig. Die steht mit drin.
Vielleicht, um das einmal so in Alltagssprache zu übersetzen. Das heißt nicht, dass die Renten unserer Eltern und Großeltern in Zukunft davon abhängen, ob jetzt irgendwie am Aktienmarkt es gerade läuft oder nicht. Das Rentensystem in Deutschland bleibt so, dass man Rechtsansprüche oder wie wir sagen, Anwartschaften hat. Was wir ändern, ist sozusagen die Art und Weise, wie die Sozialversicherungssysteme in Deutschland, wie die Rentenversicherung, was die mit dem Geld, was da eingezahlt wird aus Beiträgen, was damit passiert. Ja, also die Zinssituation ist, wie sie ist. Und wir probieren jetzt sozusagen mal, was passiert, wenn man einen Teil davon nimmt und mit einem Gremium, was nicht politisch ist, also es soll jetzt nicht die Bundesregierung mit Milliardenbeträgen an Kapitalmärkten unterwegs sein, sondern da wird eine Stelle für geschaffen, die klug und auch nachhaltig investieren soll mit diesem Geld, um für dieses Gesamtsystem möglichst viel rauszuholen. Aber es kann jetzt nicht passieren, dass da irgendjemand auf den falschen Knopf drückt, um es jetzt mal ganz billig zu machen, und Oma Erna nächsten Monat dann nur noch die halbe Rente oder so bekommt. Das passiert nicht.
Soll ich dir eine Frage stellen? Wir gehen ja
Mach
durch, haben wir
mal.
gesagt, im Ping-Pong. Ich nehme mal was aus dem Bereich, den du verhandelt hast. Wie werden die 400.000 neuen Wohnungen geografisch verteilt? Und erzähl doch nochmal, warum es 400.000 sind.
Genau. Wir wollen in den nächsten Jahren jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen oder man kann auch sagen Wohneinheiten bauen. Das muss nicht eine Wohnung sein, das kann auch eine Doppelhaushälfte oder eine zur Wohnung umgewandelte frühere Gewerbefläche oder so sein. Im Moment werden in Deutschland jedes Jahr, naja, sagen wir mal so über den Daumen gepeilt, 320.000 Wohnungen ungefähr gebaut. Jetzt könnte man sich denken, da fehlt ja gar nicht mehr so viel. Aber das, was jetzt noch fehlt bis 400.000, da wird es richtig knirsch, weil uns fehlen die Fachkräfte im Baugewerbe, die Auftragsbücher dort sind voll, die Baustoffpreise. Und wir wollen nicht, dass irgendwelche 400.000 Wohnungen gebaut werden, sondern mindestens jede vierte davon soll eine geförderte Wohnung, umgangssprachlich würde man vielleicht sagen, eine Sozialwohnung sein. Also eine für Haushalte, die nicht über so viel Geld verfügen. Das ist wichtig, weil solche Sozialwohnungen nach ungefähr 30 Jahren ihren Status als Sozialwohnung verlieren. Und jedes Jahr fallen deshalb ganz viele raus und wir haben zuletzt kaum neue gebaut. Das heißt, der Anteil an Sozialwohnungen in Deutschland ist immer kleiner und kleiner und kleiner geworden und das macht sich natürlich bemerkbar. Und deswegen wollen wir so viel bauen und letztlich diese 400.000 neuen Wohnungen sollen überall im Land entstehen. Also jedes Bundesland kriegt von diesem großen Topf was ab. Das ist ja erstmal Geld. Wir verteilen ja nicht Wohnungen, sondern Geld an Förderung. Aber jedes Land wird damit was anderes machen. Es gibt Schrumpfungsbundesländer, wo wir ländliche Räume mit viel Leerstand haben. Da bringt es jetzt nichts, große Wohnblöcke mit 18 neuen Wohnungen hinzustellen. Bei mir in Berlin bringt es sehr wohl was. Und in dieser sozialen Wohnraumförderung ist zum Beispiel auch eine soziale Eigenheimförderung drin. Da helfen wir, sagen wir mal, einem älteren Ehepaar Mitte 70, das ein Einfamilienhaus hat und Sorge hat, dass sie da nicht mehr bleiben können, weil sie den Austausch der Heizung, der alten Ölheizung sich nicht leisten können in den nächsten Jahren. Auch das ist soziale Wohnraumförderung. Auch sowas unterstützen wir mit dem vielen Geld, was da in den nächsten Jahren reingehen wird. Und insofern, alle Ecken im Land werden was davon haben, aber nicht überall im Land wird die Maßnahme darin bestehen, einen großen Wohnblock hochzuziehen, sondern unterschiedliche Wohnlagen erfordern unterschiedliche Baumaßnahmen. Genau.
Du bist dran.
Ich bin dran. Wie
Ich
schnell wird die Legalisierung von Cannabis kommen, Lars?
wollte gerade sagen, stell mir doch mal die Cannabis-Frage.
Ja,
Da ist noch eine
hier
zweite
warten alle
bei.
drauf.
Das war, also ich meine, jetzt gerade ist, wir wollen Karl und ich hatte das Gefühl, während der Koalitionsverhandlung war ich von morgens bis abends bei Twitter auf irgendwelche Profile verlinkt, wo es nur um Cannabis ging. Und ich kann jetzt mal sagen, bei Thema Cannabis waren wir uns halt sogar sehr früh einig, dass wir das machen. Aber wir haben gesagt, wir warten mal bis zum Koalitionsvertrag und machen das nicht im Sondierungspapier. Aber genau, wie schnell wird das mit der Legalisierung gehen? Keine Ahnung. Also sehe jetzt auch nicht, dass das irgendwie was ist, wo man jetzt irgendwie ewig lange warten muss. Also das heißt, ihr könnt bald alle legal kiffen. Und die andere Frage dazu ist, wie genau ist das mit Cannabis geregelt, nur in Apotheken? Da ist im Koalitionsvertrag ja steht drin, dass es, ich glaube, lizenzierte Abgabestellen sein müssen. So, das können irgendwelche Läden sein, die sich darauf spezialisieren, aber wo dann eben klar ist, da gibt es im Zweifelsfall auch eine Beratung und so weiter und so fort. Also da muss das genaue Modell denn vom künftigen, ich weiß gar nicht, macht das der Gesundheitsminister?
Ich vermute, das wird ein Zusammenspiel sein, ne?
Von Wirtschaft,
Gesundheitsminister,
Gesundheit und Innen.
Innen, Justiz wahrscheinlich auch, da kommen echt viele Sachen zusammen. Verbraucherschutz.
Aber jetzt, wenn der Gesundheitsminister für Corona und fürs Kiffen zuständig ist, dann ist ja echt
Ja.
eine spannende. Nee, aber es ist ja ein
Cannabis ist kein Brokkoli, lieber Lars. Ja?
Aber jetzt gucke ich, warte mal, ich habe einmal hier, ich gucke mal einmal in den Koalitionsvertrag, in welchem Kapitel Cannabis drin ist. Das müsste ja bei Gesundheitspolitik drin sein, oder? Ja, es ist direkt unter Arzneimittel und Impfstoffen. Also ist Gesundheitspolitik.
Kommt nach der Impfpflicht jetzt auch die Cannabispflicht, ist die
Genau.
Frage. Ja.
Deswegen wollen die alle kahlen. Jetzt verstehe ich das.
Ah, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie Karl zum Thema Kiffen steht, aber das vielleicht fragen wir ihn irgendwann mal.
Ich weiß, wer zum Thema Telefonieren ohne Freisprechanlage im Auto steht, aber.
Und abends mal ein Gläschen Wein trinken soll, glaube ich, auch in Ordnung sein, habe ich gehört.
Ohne Salz.
Ohne Salz.
So, next question. Warte mal.
Wollen wir mal kurz aufs Thema Hartz IV eingehen, weil es kam, glaube ich, sowohl bei den eingesendeten Fragen, aber auch hier im Chat jetzt gerade eine ganze Menge.
Ich werfe noch eine Frage auf. Aber ich glaube, der liebe Jan Kawelke, den ich ganz lieb grüße, der auch hier irgendwo ist, der hat auch eine Frage gestellt zum Bürgergeld. Ich
Ja.
habe die vorhin schon gesehen. Warum es keine Regelsatzerhöhung gibt oder sowas? Ich finde die Frage gerade nicht. Vielleicht kann er sie nochmal posten, aber du kannst ja schon mal was sagen zum Thema Bürgergeld und Regelsatzerhöhung.
Genau.
Ist, genau, sagen wir so, ist das was anderes? Also war ja vorhin bei dieser digitalen Konferenz auch, ob das nicht eigentlich das gleiche ist, nur ein anderer Name. Also wo ist der Unterschied zwischen Bürgergeld und Hartz IV?
Ja, das ist nicht das Gleiche. Und das sagen jetzt nicht nur wir, sondern das haben auch viele, die es auch aus den Redaktionen, die sich viel damit beschäftigen, gelesen haben, sagen das auch. Es ist nicht eins zu eins das Sozialstaatskonzept der SPD. Klar, also so wie in keinem Themenbereich irgendeine Partei sich komplett durchgesetzt hat. Und auch hier könnt ihr euch vorstellen, die FDP stellt sich das ein bisschen anders vor. Aber was konnten wir auf jeden Fall schon mal durchsetzen? Ganz wichtige Punkte für uns waren, wenn man in Zukunft einen Job verliert in Deutschland und ja dann erst mal im Arbeitslosengeld 1, also in dieser Übergangsleistung ist, dann gibt es ein deutlich erhöhtes Schonvermögen. Also man kann viel mehr von dem Geld, was man auf der hohen Kante sozusagen hat, behalten. Also der Staat sagt nicht, erstmal rockst du bitte schön dein Konto runter, bevor wir dir staatliche Leistung geben. Zweitens, die Wohnung oder das Haus, in dem man lebt, ist für mindestens mal 2 Jahre unangetastet. Ja, also niemand wird, wenn man arbeitslos wird, jetzt aus der Wohnung rausgeschmissen, nur weil die Miete 100 € über dem ist, was das Amt eigentlich bezahlen möchte oder so. Und das alles folgt ja dem Grundgedanken unseres Sozialstaatskonzepts, nämlich der Hauptfokus muss darauf sein, dass die Leute wieder auf eigenen Beinen stehen und in eine neue Arbeit zurückkommen können. Und wir tun alles dafür, um sie dabei zu unterstützen, Weiterqualifizierung und so weiter. Wir halten ihnen den Rücken frei und tun nicht so, als müsste man nur genug Druck machen, mitkommen hier raus aus der Wohnung und möglichst wenig Geld, damit die sich schon von alleine anstrengen, so wie das eine Zeit lang von manchen gedacht wurde. Das sind schon wesentliche Veränderungen. Es gibt auch einen Rechtsanspruch darauf, dass man sich qualifizieren und weiterbilden darf. Also wir früh verrenten irgendwie keine Leute gegen ihren Willen oder ähnliches. Und ja, beim Thema Regelsätze ist es so, das ist nicht Gegenstand von Koalitionsverträgen, dass man da eine Eurozahl X reinschreibt und sagt, so und so hoch soll der Regelsatz sein. Das hat auch gute Gründe, dass die Politik das nicht auf dem Jahrmarkt aushandelt, sondern dass sowas ausgerechnet wird. Meine persönliche Meinung ist, und ganz vorsichtig hat das auch unser Wahlprogramm formuliert, es gibt gute Gründe, die hat auch der Bundesrat letztes Jahr beschlossen, das hat uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben, weshalb man sagen kann, die bisherigen Regelsätze sind so nicht bedarfsgerecht für das, was Haushalte leisten müssen. Und da wird auch was passieren, aber das war jetzt nicht Teil der Koalitionsverhandlung, das in eine Eurozahl zu gießen, sondern das wird Gegenstand von Verwaltungs- und Behördenhandeln jetzt, wenn die Koalition gestartet ist, sein.
Und kümmert sich drum der oder die künftige Arbeitsministerin. Und das ist ja eine Sozialdemokratin oder ein Sozialdemokrat.
Exakt, so sieht es aus. Genau, und wichtig ist natürlich auch dazu zu sagen, wir führen die Kindergrundsicherung in Deutschland ein, wo jetzt viele erstmal denken, was hat das mit Hartz IV zu tun? Weil bei Hartz IV, bei Grundsicherung und so denken viele an arbeitslose Menschen und Kinder sind ja nicht arbeitslos. Wir haben ja keine Kinderarbeit in Deutschland. Aber in unserem Grundsicherungssystem sind eben ganz viele Menschen drin, zum Beispiel als Teil von Bedarfsgemeinschaften. Also weil die Eltern Leistungen vom Staat beziehen und im Moment keine Arbeit haben, hängen Kinder und Jugendliche in großer Zahl quasi nach dem Prinzip mitgefangen, mitgehangen in dem ganzen Nummer mit drin. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, was das bedeutet für Zuverdienste bei Ferienjobs oder so, wo man dann Geld abgeben muss ans Amt, weil Mama und Papa das dann sozusagen verrechnet bekommen, ganz fürchterliche Sachen. Und da wird es halt deutlich besser. Also diese Kindergrundsicherung kommt. Die wird übrigens auch helfen, dass Leute, die aus Familien kommen, denen es nicht so gut geht, dass die leichter den Weg ins Studium gehen können. Das heißt, wir verbessern nicht nur das BAföG, das war auch eine Frage, wo die Beträge erhöht werden, wo das Wohngeld vor allem erhöht wird, wo die Altersgrenzen erhöht werden, wo der Studiengangwechsel erleichtert wird, sondern es wird dann eben für Leute, für volljährige junge Menschen in Ausbildung oder Studium auch eine Komponente dieser Kindergrundsicherung geben, die direkt ausgezahlt wird, die nicht wie beim Kindergeld den Umweg über die Elternhäuser sozusagen geht.
Genau, BAföG hatte ich mir jetzt gerade mal rausgesucht als Frage, aber hast du mitbearbeitet. Was haben wir noch? Ich gucke mal, da waren so ein paar nette Fragen auch noch mit dabei. Wann tritt der Chor in Kraft? Ganz ehrlich, der Koalitionsvertrag tritt ja, also wir haben jetzt am 4. und also stimmt die SPD dafür hoffentlich, am 5. die FDP hoffentlich, am Montag, dem 6. die Grünen und dann wird der unterzeichnet in den Tagen danach, in den ein, zwei Tagen und damit ist er in Kraft getreten.
Genau, ne? Also der ist ja, so ein Koalitionsvertrag ist ja kein Gesetz oder so, sondern das ist einfach eine Selbstverpflichtung der drei Koalitionsparteien zu sagen, das ist unsere inhaltliche Geschäftsgrundlage in den nächsten 4 Jahren. Das ist das, worauf wir uns verständigt haben. Und wenn man dagegen verstößt, dann ist auch klar, irgendwann zeigen einem die anderen Vogel und hauen ab.
Wie habt ihr das Lindner-Lob für den künftigen Kanzler Olaf Scholz empfunden?
Als gerechtfertigt.
Ja, also ich muss ja, also ich, es hat sich ja vor allem auch auf die Verhandlungsführung von Olaf bezogen und ich muss sagen, ich habe das auch in den ganz kleinen Runden ja erlebt. Das war schon nicht schlecht, was der Olaf da gemacht hat. Und meine Augenringe kommen ja auch aus diesen Tagen noch, die schleppe ich jetzt einfach so durch. Hier sind noch weitere Fragen, warte mal.
Ich las vielleicht zum Thema Posten sind ja auch ein paar Fragen gekommen. Ich stelle dir mal stellvertretend eine, weil ich glaube, an der lässt sich ganz gut erklären, wie so eine Koalition funktioniert. Warum kriegt die FDP ausgerechnet Bildung ab, hat jemand gefragt.
Weil sie das gezogen haben. Also
wie
das,
kann
das
man ist sich sowas vorstellen?
Ja, also es ist in der Tat dann so, dass wir hatten eine kleine Runde, da waren 10 Leute drin. Das war eigentlich, also alle großen Konflikte, die wir nicht mal in der Hauptverhandlungsrunde, wo 21 Leute klären konnten, haben wir dann in die ganz kleine Runde vertagt, manchmal sogar noch kleinere Formate, wo mal eben 3 Leute vor die Tür gegangen sind. Und da haben wir natürlich, dann haben wir alle Ministerien sortiert und dann war immer klar, jeder sagt erstmal, was er will. Und für uns war zum Beispiel immer wichtig, jetzt mal neben dem Kanzleramt natürlich, dass die SPD immer Wert legt auf das Ministerium für Arbeit. So, das ist Arbeit und Soziales, ist Kernidentität der SPD. Also genauso war für uns auch sehr wichtig, dass wir sagen, wir wollen gerne das Ministerium für Bau. So, das ist ein neu geschaffenes Ministerium, aber Kevin hat jetzt vorhin schon mal sehr eindrucksvoll beschrieben, warum das Thema für uns total wichtig ist. Ich meine, du hast es ja mit verhandelt, du kannst es sogar noch besser sagen als ich, aber die Frage von bezahlbarem Wohnraum ist ein totales Gerechtigkeitsthema. Und so gab es das bei allen anderen Parteien auch, dass die natürlich Ministerien hatten, wo sie sehr deutlich gemacht haben, da wollen wir künftig dann auch jemanden haben, der von uns das Ministerium leitet. Und so war das bei Bildung und Forschung dann eben auch mit der FDP. Und am Ende guckst du halt, dass du dieses Puzzle zusammenkriegst. Ja? Und ich erlebe das ja auch. Vorhin auf dieser digitalen Konferenz hat dann jemand gesagt, ja, wie konnte dir Annalena Baerbock das Außenministerium geben? So, die Erklärung ist ganz einfach, ist die zweitstärkste Partei, die, nachdem wir sagen Kanzleramt, nehmen die sich ein Ministerium und da haben sie halt das Auswärtige Amt dann. Und so zieht sich das durch. Also du hast ja nicht 100% bekommen bei der Bundestagswahl. Das heißt, du musst Kompromisse machen und jede Partei guckt natürlich auch ein bisschen, wo setzt man eigene Schwerpunkte und so weiter und so fort. Und ich meine, dass wir Bildung und auch das Familienministerium nicht bekommen, das schmerzt schon total, weil das natürlich zwei wichtige Themen für die sozialdemokratische sozusagen Kernpositionierung auch sind, aber auf der anderen Seite so, ja, Gesundheit aber auch und Arbeit auch und Soziales auch und Bau auch und Entwicklungshilfe auch, ne? Also das sind jetzt alles so Themen, wo ich dann sage, also überlegt euch so eine Entscheidungssituation, in der das dann da auch wirklich konkret werden muss. Und am Ende bist du halt so, dass du dich einigen musst mit drei Parteien. Also
Aber Lars, nur damit sich das wirklich alle nochmal vorstellen können. Das ist jetzt quasi wie wenn man zu dritt in die Bäckerei geht, an die Kuchentheke und vereinbart, der Olaf darf zuerst sagen, was er haben will. Und der sagt
nee, ist,
Sachertorte.
nee,
Und dann
nee.
darf die Annalena sagen Bienenstich. Und dann kommt der Christian und sagt, Mist, jetzt muss ich irgendwie die
Rumkugel. Ich
Erdbeerschnitte
nehme
nehmen.
jetzt
Ja.
die Rumkugel. Nee, genau, also so läuft es nicht. Also es war jetzt nicht immer 1-1-1, sondern es hat schon irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, wie wir es methodisch gemacht haben, weil ich ja auch weiß, dass ein paar Journalisten zugucken und dann steht es morgen irgendwo. Aber es ist schon so, dass erstmal alle gesagt haben, also erstmal haben wir die Aufteilung gemacht, wer kriegt wie viele Ministerien. Und es war immer klar, wenn es wirklich nach Wahlergebnis geht, kriegt die FDP 4, die Grünen kriegen 5, die SPD kriegt 7, beziehungsweise bei einem neuen, neu zu schaffenden Ministerium kriegen wir 8. So, dann hast du alle Ministerien einmal da aufgezeichnet und dann kann jeder mal sagen, anhand der Menge, die er hat, welche hätten sie denn gerne. Und jetzt ist das ja auch kein Geheimnis, dass es bei manchen Ministerien durchaus, also sagen wir beim Kanzleramt kam niemand auf die Idee zu sagen, das wollen wir auch. Da war die SPD ganz alleine. Also vielleicht hat still und heimlich das jemand gedacht. Aber bei anderen Ministerien, das konnte man ja auch öffentlich nachlesen, war es doch durchaus mal so, dass da mindestens zwei Parteien gesagt haben, das könnten wir uns vorstellen, dass wir das machen. Und da wurde dann vielleicht noch mal ein bisschen länger dran diskutiert. Aber es war nicht so, dass es immer im Kreis ging und jeder konnte sich eins wünschen und die SPD hat am Ende die drei genommen, die noch über waren. So war es nicht.
Okay, sehr gut. Ich möchte übrigens wirklich an der Stelle mich nochmal bedanken. Ich glaube, ich habe dir das noch gar nicht gesagt, dass wir jetzt ein Bauministerium eigenes wieder haben. Das habe ich immer gehofft in den Verhandlungen, aber ich habe es nicht ernsthaft zu träumen gewagt. Ich kann auch verraten, wir saßen in unserer Facharbeitsgruppe Bauen und Wohnen mit allen drei Parteien zusammen und standen irgendwann vor der Frage, ob wir in das Papier, was wir abgeben mussten, ob wir da so einen Satz reinschreiben, es soll ein eigenes Bauministerium geben. Dann waren wir uns einig, nein, das ist nicht dafür da, um sowas aufzustellen. Aber wir hätten es uns alle am Tisch gewünscht und jetzt waren halt auch alle sehr happy, dass es kommt. Und nicht nur, weil es jetzt bei uns liegen wird, sondern ich will das wirklich nochmal sagen, weil ich auch gelesen habe, jetzt alle klimarelevanten Ministerien bei den Grünen beziehungsweise Verkehr bei der FDP. Das Bauministerium wird ein so hammerhart klimarelevantes Ministerium sein. Der Bausektor ist, wenn man die Energieversorgung im Gebäudebereich mit der Frage, welche Primärenergien werden eigentlich genutzt, Gas, Öl und Kohle, Strom und so weiter, wenn man das dazu nimmt, reden wir über gut 20% der Emissionen, mit denen wir es in der Gesellschaft zu tun haben. Es wird ist so eine riesen Umbauaufgabe, vor der wir da stehen. Also nicht nur Schaffung von neuem Wohnraum, sondern auch die bauliche Ertüchtigung von den ganzen Gebäuden, die hier überall rumstehen. Und ihr wisst alle, wie die Gebäude bei euch in der Nachbarschaft aussehen. Das sind nicht alles fancy Neubauten aus den letzten 7, 8 alte Gebäude dabei. Da gibt es viele Haushalte, die über ganz wenig Geld verfügen und mit einem ganz alten Haus, mit einem ganz alten Heizsystem und ganz klapprigen Fenstern operieren. Und die Frage, wie man denen dabei hilft, nicht nur im Interesse ihrer eigenen Nebenkostenabrechnung daran was zu ändern, sondern auch im Interesse von unserer aller Klimabilanz. Das wird ein Riesending in den nächsten Jahren. Ich bin echt happy, dass wir das haben.
stimme ich dir zu. Ich muss nur gerade mal einmal hier wieder so einen Account blocken.
Ja, für alle, die nicht schon seit 100 Jahren bei unserem Format zugucken, es betrifft dann immer die viel geliebten Porno-Accounts hier und wir blocken hier nicht Leute mit missliebigen Meinungen oder so.
Das stimmt, das hätte ich jetzt sagen müssen, aber es war eigentlich schon der Running Gag, hier irgendwelche Leute zu blocken, die sich auf uns draufsetzen wollen oder uns das machen wollen. Ja.
Lars, ich würde dir noch eine Frage stellen wollen, weil die finde ich sehr berechtigt am Ende von so Verhandlungen. Wo hättet ihr gerne mehr rausgeholt im Koalitionsvertrag? Ne? Weil so sehr wir uns freuen und wir werden den Kanzler stellen, wir sind die stärkste Kraft und wir können beide begründen, was alles cool ist, aber es ist nicht das SPD-Wahlprogramm, was wir da jetzt beschließen.
Nee, und also das sage ich auch mal, weil natürlich, also erstmal muss ich sagen, ich nehme gerade schon wahr, dass wirklich viele auch in der Partei, aber auch in der Gesellschaft sehen, dass da wirklich ein sehr wegweisender Koalitionsvertrag verhandelt wurde. So, und ich, also ne, ich glaube, wir beide könnten uns jetzt 20 Minuten Sachen aufzählen, die da drin sind, wo wir beide richtig Bock haben, dass die beschlossen werden und wo wir auch sagen, allein dafür lohnt es sich, die nächsten Jahre, 4 Jahre Politik zu machen. Na, ich meine, das fängt mit den ganzen gesellschaftspolitischen Modernisierungen an, transsexuellen Rechte. Das geht also auch sowas, ich meine, ich kiffe nicht, aber ich freue mich für alle Kiffer, dass endlich jetzt Cannabis legalisiert wird und so. Ne? Und der Baubereich, den du angesprochen hast, bauen passt ja. Nein, aber der, also Bürgergeld, dass das kommt. So, also da sind ganz viele Sachen drin, wo ich sage, das hat sich wirklich gelohnt. Es gibt zwei Bereiche, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir natürlich da mehr sozialdemokratische Politik reinkriegen. So, und dass wir die da nicht drin haben, heißt ja aber nicht, dass wir sie als unsere Politik aufgeben. Ja, so das eine ist der ganze Bereich der Bürgerversicherung. Also jetzt schreibt hier gerade jemand 219a, ne? Auch ein total wichtiger Punkt, dass das da drin ist und endlich dieser Paragraph gestrichen wird. So, aber also das eine ist die ganze Frage Bürgerversicherung und wie kann man das Gesundheitssystem anders aufstellen, als es heute der Fall ist. So, das war aber sehr schnell klar, dass das mit der FDP nicht geht. Und das muss man akzeptieren, weil die haben Sachen von uns akzeptiert, wo eigentlich auch die FDP-Wähler und deren Partei sagen, es hätten wir niemals gedacht, dass wir das mitmachen. Und das Zweite ist, dass ich nach wie vor sehr davon überzeugt bin, dass verteilungspolitische Fragen sich in unserem Land noch stellen werden oder sich jetzt gerade schon stellen. Und dass sie eher auch an Dynamik zunehmen werden. Also der ganze Prozess der Transformation, ja, das, also die Umbrüche in Wirtschaft, durch Digitalisierung, durch Klima, durch neue Arbeitsformen und so weiter, da werden sich auch Verteilungsfragen nochmal viel dramatischer stellen, als es heute der Fall ist. Und da hatten wir ein gutes Programm, was Einkommensteuer, zum Beispiel Vermögensteuer und so weiter anging. Das haben wir nicht in den Koalitionsvertrag reinbekommen. Und daran müssen wir weiter arbeiten. So, das ist für mich völlig klar, dass das eine Aufgabe der Partei ist, an diesen Gerechtigkeitsfragen dann noch weiter zu arbeiten. Aber das sind für mich so zwei große Punkte, wo ich sage, das ist jetzt was ich mir gewünscht hätte in der künftigen Bundesregierung. Und das wäre auch gut fürs Land. Aber das war jetzt in der Konstellation eben nicht möglich. Heißt aber, nochmal, und das ist mir wichtig, heißt aber nicht, dass die SPD dieses Denken jetzt aufgibt oder sagt, damit verfolgen wir das Ziel nicht mehr.
Ja.
Hast du Sachen, wo du sagst, das hätte,
klar,
hättest du gerne?
Natürlich. Also nichts, was mich jetzt davon abbringen würde, zu sagen, dass wir gehen da jetzt den richtigen Weg für die nächsten 4 Jahre. Aber fachlich aus meinem Bereich, ich hätte gerne im Bereich Mietrecht, Schutz von Mieterinnen und Mietern noch viel mehr rausgeholt. Ich glaube, mein Bereich steht da stellvertretend für das, was in so einer Ampelregierung passiert. Es wird eigentlich nirgendwo schlechter. Und das ist ein Unterschied zum Regieren mit der Union. Da hast du am Ende auch ein paar Bereiche drin, wo du wirkliche Verschlechterungen in Kauf nehmen musst. Aber es geht nicht an allen Stellen so schnell voran, wie du es dir wünschst. Es geht schnell voran in der Gesellschaftspolitik. Also die Verbesserungen, ohne jetzt nochmal auf alles einzugehen, für junge Menschen, was Studium und Ausbildung angeht, was Wahlrecht angeht, die Selbstbestimmung von Frauen, Paragraph 219a Streichung, die Blutspendemöglichkeit, die es bald für schwule Männer geben wird, die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes zugunsten eines Selbstbestimmungsrechts, die Verbesserungen, die wir im Abstammungsrecht vornehmen werden, die Verbesserungen bei Einbürgerung und so. Also für ganz viele Gruppen in der Gesellschaft wird es ein einfacheres, ein offeneres, ein hürdenfreieres Leben geben und das ist ganz viel wert. Aber da, wo es in die harten ökonomischen Auseinandersetzung reingeht. Wenig überraschend ist es mit der FDP ein hartes Brot. Ich meine, ich nehme mal ein Beispiel nur aus meinem Bereich. Bei der Möglichkeit, Mieten in angespannten Wohnlagen zu erhöhen, gilt im Moment nach Gesetzeslage, dass man innerhalb von 3 Jahren um 15% die Miete erhöhen darf. Das wird jetzt in Zukunft gesenkt auf 11%. Und 11 ist es nicht geworden, weil wir alle in Karnevalsstimmung waren und da einen Karnevalswitz reinmachen wollten, sondern man sieht an dieser Zahl, dass wir wirklich um jeden Prozentpunkt gerungen haben mit denen am Ende. Ja, also die einen sagen, das muss weiter runter, nämlich wir. und die anderen sagen, jetzt ist aber auch mal genug. Und so verhandelt man dann miteinander und am Ende findet man eine Lösung und man ist auch menschlich anständig miteinander umgegangen, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber in der Sache haben wir da einen harten Konflikt. Ja, und der ist jetzt auch nicht aus der Welt, sondern der wird uns auch noch eine Weile begleiten, auch über diese 4 Jahre hinaus. Und da ärgere ich mich schon, dass nicht noch mehr möglich gewesen ist.
Ja. Gab es eigentlich für dich so irgendwie so besondere Momente in den Verhandlungen? Also irgendwas, wo du so, keine Ahnung, was dich so völlig geflasht hat oder was irgendwie was in Erinnerung bleibt?
Ja, also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber jede Verhandlung hat irgendwann mal so einen Kipppunkt, wo sich entscheidet, ob jetzt alles zusammenkracht und das gar nichts wird oder ob man an so einem Konflikt wächst. Und so hatten wir das in der Arbeitsgruppe auch. Es war total festgefahren rund um das Thema Gebäudeenergie, Klimaschutz im Gebäudesektor. Nicht über das Ob, sondern über das Wie, die richtige Herangehensweise. Ne? Da kommen Parteien, eine, die krass aus so einer Marktwirtschaftslogik, a.k.a. wir müssen nur entfesseln und so herauskommt, gar nicht böse gemeint, aber es ist einfach eine andere Herangehensweise. Eine, die total übers Ordnungsrecht kommt und eine, die wieder einen anderen Weg wählt. Und irgendwann hat man sich seine Meinung gegenseitig gesagt, dann hat sie sich auch 20 Mal gesagt und kommt aber irgendwie nicht auf den Punkt. Und dann ist man übermüdet und genervt und irgendeiner wird lauter und dann rennt eine Delegation raus und unterbricht die Verhandlung. Und dann sitzt halt schon da und denkst dir, okay, kommen die jetzt wieder rein und sagen, ihr könnt uns alle mal oder kommen die wieder rein und wir finden eine Lösung. Und wir haben eine Lösung gefunden, die ist, glaube ich, gut. Aber das ist schon, wenn man das erste Mal macht, da rutscht dir schon nochmal das Herz in die Hose zwischendurch, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Wie war das bei dir? Solche Momente hatte ich auch, aber ich habe halt... Irgendwann, weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe, aber beim letzten Mal, als wir noch mit der CDU verhandelt haben im Willy-Brandt-Haus, hatte ich 2 Highlights. Das eine war, dass ich irgendwann mal einen heimlich rauchenden CDU-Ministerpräsidenten aus irgendeinem Mitarbeiterraum rauszog und dem gesagt habe, Alter, du darfst hier nicht rauchen. Und das zweite war, dass irgendwie ein SPD-Landesinnenminister vor mir stand und gefragt hat, ob ich Brettspiele organisieren kann. Das fand ich halt sehr witzig, weil die Zeit überbrücken mussten. Und ich hatte jetzt so 2 witzige Situationen, die mir halt einfallen. Das eine ist, dass die Kulturleute wirklich ernsthaft uns Generalsekretäre getestet haben, ob wir die Texte lesen, indem sie im Kulturtext den Satz verankert hatten, dass das Kreuz auf dem Humboldt-Forum durch eine Ampel ausgetauscht werden soll.
Also ich würde das sofort unterschreiben, auch wenn ich es gelesen hätte vorher, aber das ist eine andere Sache.
Genau, und das war natürlich der Satz, den wir, weil wir seriös Politik machen, den wir rausgestrichen haben. Und das Zweite,
das heißt, die Ampel kommt nicht rauf, sondern wir nehmen einfach nur das Kreuz vom Humboldt-Forum, ja?
Genau. Und das Zweite kann ich jetzt auch erzählen, weil es jetzt am Wochenende, I don't know, wie es da reinkommt und wer da geplaudert hat, aber weil es im Spiegel stand. Wir hatten dann an einem Sonntag, der auch, also der letzte Tag mit war, wo wir in der 21er-Runde verhandelt haben, auf einmal die Nachricht bekommen, dass jemand Corona-positiv ist. Und der am Tag vorher mit uns verhandelt hat. Und das hat sich nachher Gott sei Dank rausgestellt, dass er den zweiten Test negativ war. Aber ich habe dann irgendwie, wir haben dann die Verhandlung abgebrochen. Alle haben sich in ihre Räume begeben. So. Und dann haben wir durch Unterstützung des RKIs haben wir eine Ärztetruppe da gehabt, die dann bei allen PCR-Tests gemacht hat. Und dann kamen eben alle mit negativ raus. Ne? Und das war schon so ein Punkt, wo du dann genauso dachtest, na, verhandelt man jetzt weiter, macht man was anderes, was machst du denn am Sonntag und so weiter. Das war natürlich auch ein Punkt, du willst das denn ja auch ernst nehmen und du willst dann auch wirklich nicht sagen, ach komm, jetzt wird schon alles gut sein und wir verhandeln jetzt mal weiter. Nachher hast du da irgendwie 21 Leute plus Mitarbeiter, die sich alle mit Corona angesteckt haben. Und das haben wir dann an dem Sonntag eben gemacht mit den PCR-Tests und so. Da war ich dann auch ganz froh. Und als dann noch die Nachricht kam, dass die Person dann auch nicht Corona-positiv war, war es nochmal besser. Aber es war halt auch eine krasse Herausforderung, ne? Was dann alles so nebenbei läuft, während du so einen Koalitionsvertrag verhandelst. Und ansonsten war es aber so, dass zum Beispiel auch der Abschluss da am Westhafen, dass das für mich nochmal total schön war, auch zu sehen, wie professionell mein Team im Willy-Brandt-Haus das mit den anderen zusammen organisiert hat, weil es beim letzten Mal ja wirklich so war, dass ich weiß noch, da habe ich 2 Nächte durchgemacht. Ne? Ich habe in der letzten Verhandlungsphase wirklich 2 Nächte durchverhandelt Und dann musste ich noch als Generalsekretär mit Andi Scheuer und Peter Altmaier, die ja zuständig waren auf den anderen Seiten, mussten wir den Textschluss lesen. So, und dann lies mal, nachdem du 2 Nächte durchgemacht hast, ein 150 Seiten Text Korrektur und achte darauf, dass da kein Fehler drin ist. Und da hatten wir diesmal viel mehr Zeit, ne? Also ich konnte das richtig in den Lektorat geben. Ich konnte, dass da nochmal drüber geguckt wird. Wahrscheinlich sind trotzdem noch irgendwie kleinere Rechtschreibfehler drin. Und wir hatten eine schöne Bühne. Letztes Mal haben wir das dann so durchgerotzt nach 2 Nächten irgendwie morgens mit so einer Pressekonferenz im Adenauerhaus gemacht. Und jetzt war es ja wirklich schön, ne? Mit LED-Rückwand und so weiter und so fort. Ja, also das war schön zu sehen, dass diese ganze Orga eben doch anders nochmal funktioniert hat und dass das alles eigentlich sehr gesittet lief und gut
Ja.
organisiert und das erschafft ja auch viel Vertrauen.
Und übrigens immer in Präsenz, weil das auch eben nochmal die Frage war, man kann Koalitionsverhandlungen nicht digital führen am Ende. Das geht einfach nicht. Du musst in einem Raum sein, du musst dich mal für ein Vier-Augen-Gespräch nach draußen zurückziehen, du musst dich mit deiner Verhandlungsgruppe treffen können und zwar nicht in einem Hangout-Room, sondern wirklich persönlich. Und du musst auch, so habe ich das zumindest gemacht, dann am vorletzten Abend, bevor du den Text abgibst, wenn du um 21 Uhr einen Strich drunter machst, musst du auch einfach mal einen Kasten Bier auf den Tisch stellen und sagen, liebe Leute, das war hart, aber richtig gut. Und jetzt trinken wir bitte auch mal alle einen zusammen, weil man muss ja auch einfach jetzt zusammenarbeiten und sich auch schätzen lernen für die nächsten 4 Jahre. Und dazu gehört auch was Zwischenmenschliches.
Genau. Und nächste Woche sehen wir uns wieder und dann haben wir schon Gesundheitsminister.
Und wissen auch, wer es ist. Und wir verheimlichen euch jetzt auch wirklich kein Herrschaftswissen. Wir wissen es auch noch nicht.
Nee, und das sage ich jetzt als letzten inhaltlichen Punkt, bevor wir uns noch kurz sagen, was so die nächsten Tage ansteht, weil jetzt hier ganz viele sagen, ey, ihr müsst ihn jetzt hier benennen und so weiter. Die SPD hat das immer so gemacht. Erst wird über die Inhalte entschieden. Das ist das Wichtigste für eine nächste Regierung. Und wenn die Inhalte entschieden sind, dann wird gesagt, wer auf die Position drauf geht. Also ich mache das jetzt gerade zum zweiten Mal eine Regierungsbildung, so haben wir das das letzte Mal gemacht. Das machen wir jetzt auch. Und trotzdem heißt das ja, dass alle unsere relevanten Leute im Gesundheitsbereich, aber auch Olaf, auch die Ministerpräsidenten, dass alle gerade täglich im Austausch sind, dass alle gerade über Corona reden. Morgen wird es eine Schalte nochmal geben der Ministerpräsidenten mit Olaf, mit der Kanzlerin. Also an dem Thema sind wir dran.
Und hey, wie geil ist das denn? Ab nächster Woche sind Andi Scheuer und Julia Klöckner nicht mehr im Bundeskabinett. Also Halleluja.
Das ist das Schönste, mit ohne die Union regieren.
Ja.
Wobei die sehr schnell, da können wir auch in den nächsten Wochen mal drüber reden, sehr schnell auf Oppositionsmodus umgestellt haben und in einer Dreistigkeit, die ich immer wieder ein Stück weit auch faszinierend finde. Aber das machen wir dann anders. So, sag nochmal, was steht bei dir die nächsten Tage an? Worauf müssen wir achten? Donnerstag, Florian Schröder.
Donnerstagabend Florian Schröder gucken, genau, nee, und ansonsten jetzt viel, wir müssen jetzt die Parteitage vorbereiten, ich habe noch Antragskommission die Woche, also da ist jetzt eine Menge und ansonsten nächste Woche dann Kanzlerwahl, aber ich glaube, vorher hören wir uns nochmal, wenn alles gut funktioniert.
Ich habe dich im Kalender stehen nächsten Montag. Ich hoffe, es klappt.
Das sollte funktionieren, würde ich sagen, ja.
Genau, und wer Lust hat, morgen Abend bei Markus
Müssen wir noch
Lanz.
abstimmen, ich bin nächsten Montag bei Micky Beisenherz auch, aber wir kriegen das irgendwie alles organisiert.
Machen wir. Kevin.
Tipptopp. Lars, mach's gut. Ihr auch alle. Bleibt gesund vor allem.
Bis bald. Tschüss.